Hallo, herzlich willkommen, neue Ausgabe von Dahin, das ist der Reise-Podcast von Reisen exklusiv, das Reise- und Lifestyle-Magazin und was für ein schönes. Wir stellen euch immer Orte auf der Welt vor, an denen ihr etwas erleben könnt. Wir, das bin ich, Jan-Malte Andresen und es sind meine Gäste und das, was erleben, das trifft auf unser Ziel heute wirklich auf jeden Fall zu. Wir kürzen es erst noch der Einfachheit halber ab, denn ich brauche Hilfe dafür, RAK oder RAK. Wofür das steht, hört selbst. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir das ordentlich ausgesprochen? Ras al Khaima. Habe ich das richtig gemacht, Marie?
Super.
Ha, du hast es mir auch vorher gesagt. Das ist die Marie. Hallihallo, wie schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann.
Marhaba musst du wahrscheinlich eher sagen jetzt in diesem Fall, oder?
Ja, Marhaba. Ich freue mich hier zu sein. Ich glaube, das kann ich ja schon sagen. Wir kennen uns ja schon eine Weile.
Ja, wir kennen uns. Wir laufen uns manchmal hier im Büro über den Weg. Du bist seit 8 Jahren Redakteurin bei Reisen exklusiv. So gesehen, ja, kennen wir uns eine Weile.
Genau, ja, schon eine ganze Weile. Wobei, du bist ja noch viel länger da.
Ich bin ja wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man, über die Gattin, die Chefredakteurin ja dieses wunderbaren Magazins hierher gekommen. Wir sind heute an einem Ziel. Ich habe ja gerade versucht, das Ohr von gehört, aber dazu werden wir reden. Es ist ein Ziel, das auch dich aus deiner Komfortzone geholt hat, sagst du. Und das will was heißen, wenn man 8 Jahre schon um die Welt reist, beruflich.
Ja, das stimmt. Ras al Khaima. Wir werden es jetzt öfter noch so hören. Wobei man auch einfach RAK sagen kann. Mhm. Das machen auch sehr viele Menschen dort. Machen wir doch RAK. Hat mich auf jeden Fall aus meiner Komfortzone geholt. Damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich mache schon sehr viele abenteuerliche Dinge mit dem Fahrrad über die Alpen und so.
Him.
Und ja, das kann RAK auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauflegen.
Dann sag, was ist RAK? Wo liegt das? Was erwartet uns? Bitteschön.
Ja, RAK oder Ras al Khaima eben ist eines der Emirate, der Vereinigten Arabischen Emirate. Und auch ich als erfahrene Reisejournalistin wusste gar nicht, dass zu Abu Dhabi, Dubai noch weitere, ich glaube insgesamt sind es 7 Herrschaftsgebiete von Emirs. Ich habe sie mir hier sogar mal aufgeschrieben, weil man vergisst sie auch sofort. Sharjah, Ajman, Fujairah und das letzte kann ich gar nicht aussprechen, Al-Kaiwan. Mhm. Und eben Ras al Khaima sind die 7 Emirate, die zusammen die Vereinigten Arabischen Emirate auf der arabischen Halbinsel bilden. Und Hauptstadt ist eben Abu Dhabi.
Mhm.
Und Ras al Khaima, RAK, liegt 2 Emirate nördlicher als Dubai. Also Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, RAK.
Gut, also hast du wunderbar auswendig gelernt. Wenn es bei Jauch mal gefragt wird irgendwo oder beim Bommes, dann weißt du das jetzt. Also das heißt, nur um es mal, Vereinigte Arabische Emirate, das sind diese 7. Abu Dhabi ist die Hauptstadt. Und Dubai, das wir nun alle kennen, ist quasi eines dieser Emirate.
Genau, so. Und das Emirat
anderes ist RAK.
RAK, genau. Ja, warum wir Dubai eben alle so gut kennen, hat einen sehr simplen Grund, weil der Scheich Mohammed, der hat so in den 90ern angefangen, weil eigentlich den ganzen Vereinigten Arabischen Emiraten ein bisschen das Öl ausgeht und damit eben auch das Geld der Zukunft, angefangen eine Tourismuskampagne zu starten und das hat ja sehr gut funktioniert. Ich meine, wir sehen alle die Influencer, die nicht erst seit Corona-Zeiten viel in Dubai sind und die anderen Emirate versuchen eben so ein bisschen auf diesen Zug aufzuspringen und RAK ist jetzt eben so ein bisschen das Nächste. Da gibt es gerade ganz, ganz tolle Hotelneueröffnungen, wovon ich auf jeden Fall auch nochmal erzählen werde hier.
Mhm.
Und das Ding ist eben, dass es nicht vergleichbar ist mit Dubai. Es gibt jetzt keine wunderschöne große Stadt, die Smart City genannt werden könnte, so wie das in Dubai ist.
Ja, also noch nicht alles auf Luxus gemacht. Wir werden wahrscheinlich auch Geld haben dann natürlich da, aber es ist jetzt nicht so die Bling-Bling-Stadt wie Dubai da. Es geht wahrscheinlich mehr um Abenteuer dann, oder? Und darüber wollen wir sprechen heute.
Genau, also Luxushotels kommen jetzt eben ein paar. Ich war im ganz neuen Anantara-Resort, was sie jetzt dieses Jahr aufgemacht hat. Und habe eben aber auch ganz viel Sachen in der Natur gemacht. Also RAK hat eine Küste, die mit Stränden und Mangroven eigentlich ganz schön gesäumt ist. Das heißt, man kann entspannen, man kann aber auch ein bisschen Mangroventouren machen. Dann gibt es im Hinterland die Wüste und auch die Berge, das Hajar-Gebirge. Das kennt man, wenn man schon mal in Oman war, weil das ja, einfach wunderschön und schroff ist und da sehr, sehr viele tolle Camps auch auf der Seite in Oman sind. Und diese Landschaft gibt es eben auch in dem kleinen Rak. Da gibt es eben sehr, sehr viel Verschiedenes. Und ja, da kann man ganz schön viele Abenteuer erleben.
So Marie, dann geht's jetzt drum. Was kann man da so alles machen?
Ja, einiges. Und ich fand eigentlich so als spannendes Areal eigentlich den Jebel Jais. Das ist auch der höchste Berg der Vereinigten Arabischen Emirate. Oh, ich müsste jetzt lügen. Vielleicht 2,5? Vielleicht sowas um den Dreh? 2000 Meter hoch?
2,5 Meter, 250 oder 2500 wirklich? So
2500, ja? Aber okay. Das muss ich auf jeden Fall nochmal verifizieren. Aber es ist auf jeden Fall vierstellig.
Es ist ein richtiger Berg.
Es ist ein richtiger Berg und da gibt es eben einiges. Und was das da auch relativ neu gibt, ist in einem Bergtal, also einem Wadi, wie man dort eben sagt, ein Camp von Bear Grylls. Mhm. Kennst du den?
Nein, aber mir wurde zugeflüstert, es ist ein Brite, der Survival-Kram macht.
Genau, also wer ihn kennt, kennt vielleicht auch diese sehr absurden Videos, wie er irgendwo in der Wildnis überlebt und dabei auch gewisse eklige Dinge tut, wie rohes Fleisch essen. Das
ist jetzt nicht so meine YouTube-Bubble offenbar, aber...
Ja, ich bin auch nicht so in dem Survival drin, aber Seven vs. Wild, wer sowas schon mal in den letzten Jahren hier in Deutschland kommt, das ja auch immer mehr gesehen hat, der wird Bear Grylls kennen und der hat verschiedene Camps auf der Welt. Mhm. Und jetzt eben ganz, ganz neu in Ras Al Khaimah. Dort laden 16 Containerhütten eigentlich ein in so einem sehr abgelegenen, schroffen Tal. Das kann man sich so wirklich vorstellen. Rote Felsen, ganz steil hoch zu beiden Seiten, brütend heiß oben im Wadi dann ein bisschen kühler, dank ein bisschen Schatten. Und in dieser Schlucht kann man eben übernachten in diesen Containern, kann aber auch noch ganz andere Sachen machen. Und ich habe Tee dort kennengelernt, der wirklich einfach nur Tee heißt.
Mhm. Ich dachte, er möchte anonym bleiben, aber...
Er sagte, seine Eltern wären sehr faul.
Hi, my name is Tee, just a little tea, yeah. My parents are very lazy.
Und er kommt aus Südafrika und arbeitet in dem Bear Grylls Explorers Camp.
This is the first Bear Grylls Explorers Camp that's permanent. So we have about 16 cabins. So what happens is you can see there's a family here. I think they have two boys. So they checked in yesterday at 3 p.m. and they're going to check out this morning at 11 a.m. You bring your own barbecue food and we have a small like convenience store here in case people didn't bring charcoal or firewood and stuff like that.
Achso, das geht auch. Also das wäre dann so meine Variante von Survival. Schön. Barbecue,
ja,
und Sterne
das
gucken.
Fand ich auch, dass das eigentlich recht entspannend klingt. Aber man kann auch, wenn man will, mit ihm rausgehen, richtig in die Wildnis von diesem eh schon sehr abgelegenen Tal. Das kann man für 2 Stunden, für 4 Stunden, das kann man auch für 24 Stunden machen und muss sich dann in der Wildnis durchschlagen. Ich habe das auch mit ihm gemacht und er hat mir so ein bisschen die Basic des Survivals gezeigt. Mhm. Also Feuer machen, Shelter bauen, Wasser finden. Ich kannte mich jetzt auch nicht so gut aus.
Bear Grylls always talks about that survival is a journey. You don't want to be stuck on one point. But in order for you to survive, you always need to make sure that you follow the right steps, okay, of survival. So the next thing is, like, we like to talk about priorities of survival. What I mean by priorities of survival, if we follow the rules of three, like, for instance, we as human beings cannot live without oxygen for more than 3 minutes. 3 hours is protection. And then 3 days, water. 3 weeks, food. And then 3 months would be human interaction. And then you take these rule of threes, and then Bear Grylls came up with a nice concept of please remember what's first. And from the word please, we take away the P, and the P covers protection. So in any survival situation, the first thing you worry about is protection. How am I protect myself? Do I have shade? Do I have shelter?
So, und jetzt ja die Frage, kannst du jetzt in der Wildnis überleben? Wäre das jetzt möglich, wenn wir dich hier aussetzen irgendwie im Bergland, im bergischen Bergland, rund um Köln herum.
Puh. Also ich würde es jetzt nicht auf die knallharte Probe stellen. Ich muss schon zugeben, das Feuer machen mit so einem Metallstab auf Metallstab, was wahrscheinlich Survival-Profis ganz einfach können. Ja, ich brauchte da schon bei allem noch ein bisschen Hilfe, aber es war auf jeden Fall total spannend, da mal reinzugucken. Die ganze Nacht würde ich mich jetzt aber noch nicht trauen.
Mhm. So, aber es hat dann funktioniert. Du sagst, man kann da einen 24-Stunden-Survival-Kurs buchen, also gleich eine ganze Nacht in der Wildnis verbringen.
Ja, das war tatsächlich erst der Anfang des abenteuerlichen Tages, den ich in den Bergen von Rak verbracht habe. Wir sind danach direkt weitergefahren und haben so ein bisschen zum weiteren Aufwärmen, sag ich mal, den, man nennt ihn den Jais Ladder gemacht. Ich würde das auch, ja, Sommerrodelbahn nennt man das wahrscheinlich da jetzt nicht wortwörtlich, aber ich meine, Sommer ist da ja immer. Mhm. Aber es ist quasi eine sehr steile Bahn in Fugen, die man runterrast.
Nix für Menschen mit Höhenangst also?
Nee, auf gar keinen Fall. Man hat da schon ganz schön gut Speed drauf und auch eine tolle Aussicht auf die Berge. Ja. Aber auch Kinder geeignet eben.
Ja eben, also da wäre ich jetzt auch dabei. Ich weiß, im Schwarzwald, in meiner alten Heimat, gibt es auch eine Sommerrodelbahn. Ich stelle mir die jetzt noch spektakulärer vor, da in Rack, als irgendwie im Schwarzwald. Aber das würde ich machen, da hätte ich Spaß dran. Aber es ist ja wahrscheinlich erst das Aufwärmen, oder? Da gibt es wohl noch spektakuläreres.
Genau, das ist das Aufwärmen, denn die Attraktion in den Bergen von Rack ist die längste Zipline der Welt.
Zipline ist so ein Drahtseil, wo man sich dranhängt, so wie so eine Seilbahn auf dem Spielplatz, nur riesig groß. Und die geht dann wahrscheinlich über Berge oder Täler oder...
Ja genau, in diesem Fall war es ein Canyon und der Jazz Flight, wie man ihn glaube ich ausspricht, ist fast 3 Kilometer lang, wie gesagt, der längste der Welt.
Oh, ja.
Das ist ja, das ist schon ordentlich und man fliegt eben über diesen Canyon mit bis zu 150 Stundenkilometer. Man kriegt auch direkt ein paar Gewichte drangehangen, wenn man jetzt nicht das Gewicht erreicht hat, was sie wollen, damit man auch wirklich darüber flitzt.
Damit du quasi gut im Seil hängst dann auch.
Genau.
Bei der Geschwindigkeit, ja.
Ja, also die Menschen schon von der Plattform sind auf dem Grund eigentlich nur noch Ameisen. Man ist schon sehr hoch.
Das stelle ich mir toll vor. Also hier Jenny, Chefredakteurin, meine Frau, es wäre ihr Grauen, die hat Höhenangst. Also das kannst du ihr, glaube ich, da kannst du noch so Gewichte dranhängen.
Ja.
Sie würde da nicht reingehen.
Aber ich fand es auch schon. Ja. Also ich mache viel Abenteuer, aber da bin ich an meine Grenzen gekommen. Ich musste auch relativ...
War dir auch mulmig, ja?
Ja, mir war mulmig. Ich musste recht lange warten. Vor mir war eine große Gruppe und ich stand so vielleicht eine halbe Stunde auf der Plattform und habe sie alle nacheinander schreien und losfliegen sehen. Natürlich auch sicher gewusst an, man sieht es nicht, es ist viel zu weit, 3 Kilometer weiter. Aber wahrscheinlich wissentlich alle gut angekommen. Aber da habe ich auch nochmal kurz gedacht, vielleicht drehe ich doch nochmal um.
Aber hast du nicht. Du hast das gemacht. Wie sich das gehört für eine Redakteurin von Reisen Exklusiv. Es wird alles ausprobiert.
Knallharte Recherche.
Und wie war's?
Ich habe es durchgezogen. Ja, also das Gruselige war schon, dass man sich auf den Bauch legt und also bauchlinks, sagt man dann wahrscheinlich.
Bäuchlings?
Bäuchlings mit dem Kopf nach vorne, Hände hinterm Rücken verschränkt, darunter saust.
Also fühlt es sich ausgeliefert?
Ich fühlte mich komplett ausgeliefert, wobei, wenn man hier den Instructor hört, gibt es eigentlich nur eines zu beachten.
There is only one rule, very important, you need to keep your hands on your back the whole time.
Genau. Ja, ja und es, wie es war, wolltest du ja noch wissen.
Ja, unbedingt.
Ja, also tatsächlich habe ich mir so etwa Fliegen vorgestellt. Es war extrem windig, das hätte ich nicht gedacht. Und dieser Flug geht eben sehr, sehr lange. Man merkt aber gar nicht, dass man damit 150 runterballert. Also es ist ja schneller als im Auto. Und du hast nichts außer einer Brille und einen Helm. Und sonst fliegst du ja hunderte Meter oben in der Luft. Es gibt auch ein sehr witziges Video, was ich nicht wusste, was aufgenommen wurde.
Wie, also da wird dann wie bei der Achterbahn im Freizeitpark, wirst du irgendwie gefilmt, oder?
Ja, man denkt, ja, ich wusste es nicht. Sie schnallen dir es vorne dran, aber da siehst du ganz gut und meine Unwissenheit siehst du ungefähr, wie das aussieht. Also man liegt wirklich bäuchlings die Kamera oben in Selfie-Position und ja, du wirst auch sehen, wie unwohl ich mich irgendwie auch doch fühle, aber irgendwie ist es auch geil. Ja, ich habe meinen Kopf nicht getraut zu bewegen, wollte aber doch die Aussicht sehen.
Also ein schönes, also ich meine, man sieht es ja leider nicht im Podcast, aber man sieht aus dem Hintergrund dahin, ist eigentlich so ein Fischei-Perspektive, ne? Du ganz vorne, man sieht richtig, wie sich das Gesicht bewegt vom Wind. Und du guckst nur skeptisch nach rechts und links und die Arme hinten und hinter dir der blaue Himmel. Ein bisschen skeptisch guckst du schon.
Ja, also es hat auf jeden Fall Minenpotenzial.
Guckst du dir die Aussicht
an, oder? Schon, aber ich darf mich ja nicht bewegen. Das war die eine Regel. Nicht bewegen.
Bloß nicht bewegen. Und das hat sie sehr ernst genommen. Es sieht sehr schön aus. Jetzt gibt es eine kleine Kurve nach links. Muss ich nochmal nach oben gucken? Ist das ein Kamel da hinten? Nee. Das ist der Canyon. Okay, das war irgendein Stein. Ja, schön. Ich meine, das ja, also allein das zeigen zu können, ist ja was Großartiges.
Ja, das, ob das jetzt das vorzeigswürdigste Video ist. Aber das ist der Beweis. Ich habe es gemacht. Die längste Zipline der Welt. Einmal über in hunderten Metern Höhe über einen Canyon gesaust.
Gibt es denn, wer das jetzt nicht mag? Ich frage für meine Gattin unter anderem. Gibt es auch entspanntere Touren durch die Berge?
Auf jeden Fall. Was ich auch gemacht habe, aber auch hier darf man leider keine Höhenangst haben. Es gibt den Jazeera Aviation Club in Ras Al Khaimah Und da kann man Rundflüge buchen. Das geht schon ab 100 Euro los, so für 20 Minuten, je nachdem, was man möchte. Genau, das war mein Pilot Kisa Hayat. Wie man hört, ist es sehr laut im Flugzeug. Man verständigt sich auch da über Kopfhörer, so wie wir ja jetzt gerade auch hier im Podcast. Ja. Nur, dass da noch lauteres Knackern durchkommt.
Ja.
Genau, hier sind keine Fluggeräusche.
Was sind das für Maschinen, die da fliegen?
Also, es gibt verschiedene. Es sind alles so Leichtflugzeuge, würde ich als Amateurin bezeichnen. Ich habe mich da so ein bisschen, ja, nach der Farbe entschieden. Es war ein pinkes Flugzeug.
Das
fand ich schon ganz witzig. Ich habe mir das dann erklären lassen. Eine Aeroprakt-Maschine war das. Aber der Pilot Kisa kann das besser erklären.
It's an Aeroprakt. Like it has a two variants. It's manufactured by Ukraine, but the engine is made of Austria. It's a very renowned aircraft in the sports industry. So like these aircraft are very popular because they work on the car fuel, the more gas motor gasoline, not the special aviation gasoline. And they can fly to 16,000 feet.
Okay, verstehe. Ein pinkes Flugzeug aus der Ukraine mit österreichischem Motor, das schon, lass mich kurz rechnen, 5000 Meter hoch fliegen kann. Das ist nicht schlecht. Und wer kann das schon von sich sagen? Ist ja sehr international.
Ja, ja, absolut. Also da gab es tatsächlich noch ein paar exotischere Flugmodelle. Eins, was ich auch öfter vom Grund aus gesehen habe, wenn man nach oben geguckt hat, war so eine Art Kombination aus Helikopter und Kleinflugzeug, aber auch mit offenen Seiten. Also ja, da waren wilde Sachen dabei, aber mein Flugzeug hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Ich durfte auch ein bisschen selber steuern, das war sehr aufregend.
Mhm.
Und habe auch nachher, als ich zurück war, noch einen Münchner Lufthansa-Piloten getroffen. Der war früher viel in Dubai und wenn er jetzt in der Gegend ist, fährt er auf jeden Fall zu diesem Aviation Club, weil er sagt, das ist eben top. Und
okay, und ja, wenn so ein Profi kommt, der die großen Maschinen beruflich fliegt oder geflogen hat und dann sagt, da will ich hin, da muss das schon was Besonderes sein.
Voll.
Und wenn man das eben auch machen darf als jemand, der keine Pilotenausbildung hat. Toll, toll.
Und darf ich noch eine Sache hinzufügen?
Nein, darfst du nicht.
Okay.
Natürlich darfst du das.
Man hat natürlich einen total tollen Blick. Man kann sich so ein bisschen aussuchen. Ich wollte unbedingt über die Wüste fliegen, weil ich das schon sehr spannend finde, Wüste von oben. Wir sind aber auch mal die Küste lang, dann sieht man die Mangrovenlandschaften, wo wir gleich auch nochmal drüber reden. Dann sieht man die Strände von oben. Man fliegt auch über die City.
Mhm.
Aber wie gesagt, die ist kleiner als man denkt. Ja, man kriegt auf jeden Fall einen schönen Perspektivwechsel.
Okay. Und auch toll, wenn man sich ein Flugzeug nach der Farbe aussuchen kann.
Ja,
das
oder?
Möchte man eigentlich, dass du einmal zum Flughafen gehst, sagst, da möchte ich jetzt eigentlich, weiß ich nicht, einmal Kanaren, aber ich gerne im pinkfarbenen Flugzeug. Das
ja.
Gelbe nehme ich nicht.
War auf jeden Fall schön
toll
für Fotos.
Jetzt ist genug mit der Höhe. Wer Abenteuer in Rak erleben möchte und nicht so hoch hinaus möchte, gibt's da auch was? Kannst du da was empfehlen?
Ja, da gibt es auch was. Was mir besonders gefallen hat, also eins der liebsten Erlebnisse eigentlich, die ich hatte in Ras Al Khaimah, war ein Ausflug zur The Wadi Pearl Farm.
Pearl Perlen?
Genau, Pearl Perlen. Es ist eine Perlenfarm, richtig.
Mhm,
was ich sehr spannend finde, ist, dass die Emirate ursprünglich ihren Reichtum gar nicht mit dem Öl gemacht haben, sondern mit dem Handeln von Perlen.
Ja, also bevor das Öl sozusagen entdeckt wurde,
genau,
hat man mit Perlen gehandelt.
Mhm. Genau, das ich bin ich ganz sicher. Ich glaube, es ist sehr salzig, der arabische Golf, aber es ist gerade ein Halbwissen. Es wachsen auf jeden Fall im arabischen Golf Austern und in sehr, sehr seltenen Fällen, eigentlich wenn sie verletzt sind oder mit besonderen Umständen, kann eine Auster auch eine Perle produzieren.
Eine Auster kann Perlen produzieren?
Ja.
Das hieße ja, dass wenn ich Austern schlürfe, ich unter Umständen auch mal eine Perle verschlucken
Na,
könnte.
Das sollte im besten Fall nicht passieren, denn diese Austernsorten, die Perlen produzieren, sind zum Teil auch giftig. Also das ist einfach eine ganz andere Austernsorte, als die wir so mit Champagner mal zum Aperitivo schlürfen.
Ja, sie werden gar nicht serviert. Im
genau.
Bestfall. Sind
diese,
wir beruhigt.
Ja. Du wirst keine Perle schlucken, wenn du Austern schlürfst.
Wobei, also auch die Information, dass es giftige Austern gibt, ist eine neue Information für mich und die wiederum beunruhigt mich.
Ja, aber im besten Fall weiß dann schon das Restaurant oder der Fischhändler, sollte das eigentlich wissen, welche du so essen kannst.
Okay, bisher ist alles gut gegangen.
Ja.
Ja.
Genau. Und ja, die kennen sich aber eben auch aus und die Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten kannten und kennen sich auch noch sehr gut aus. Traditionell war das Tauchen nach den Muscheln ein sehr angesehener, aber auch ein sehr gefährlicher Beruf, den eigentlich nur die Männer gemacht haben.
Mhm.
Gleich für mehrere Monate sind die am Anfang des Sommers rum losgefahren mit der ganzen Crew und haben dann gehofft, 2, 3, 4 Monate später mit einem Sack voll Perlen zurückzukommen. Und im besten Fall hat das die ganze Crew finanziert für das Jahr.
Mhm. Nun kann man sagen, oder wenn man wissen will, warum die das heute nicht mehr machen, natürlich erstens gibt's das Öl, aber zweitens ist das ja vielleicht trotzdem noch eine lukrative oder schöne Sache, aber sie machen es nicht. Warum denn?
Man hat in Japan dann eine künstliche Methode gefunden, wie Austern Perlen produzieren, und seitdem kann man sie halt einfach züchten. Mhm. Man muss sich ja auch vorstellen, es war in ganz seltenen Fällen eigentlich nur eine Perle in der Auster. Deswegen, ja, ist das Risiko da natürlich viel besser, wenn man sie einfach züchten kann. Und ich habe Bilal getroffen. Er arbeitet auf der Perlenfarm.
My name is Bilal and this is Suede Pearls.
Ja, er hat sehr anschaulich erklärt, wie hart so ein Tag für einen Perlentaucher gewesen ist. Bestimmt auch ein Grund mit, warum man das heute nicht mehr macht.
I wake up at dawn, pray dawn prayer. After that start opening oysters from the previous day. They don't open oysters once they collect them, because oyster muscle is strong and it will take time to open. So they just leave it on board to the next day it will be easier to open. After opening oysters, they take their breakfast. The breakfast was only a handful of dates and a cup of coffee. After breakfast, they start diving to sunset, and each diver have to dive between 50 to 200 dives a day. They have 2 breaks, the prayer breaks. After sunset, they stop diving, take their dinner, fish and rice. After dinner, they sleep and they repeat the same day for 4 months.
Ja, richtig harter Job, ne? Ich meine, wenn man bis zu 200 Mal am Tag tauchen muss zum Lebensunterhalt, das ist schon heftig.
Ja, total. Und sowieso halt das absolute Glücksspiel, weil Perle ist auch nicht gleich Perle, wenn man mal dann eine findet.
Now, when they go for their season, they get the oysters, they get the pearls, and then they start grading the pearls. Grading the pearls was by giving the pearl a name. They just check the shape, luster or shine, the surface, color and size, and then they give it a name. The most common pearls were Cygni. Dana was the perfect in shape and shine. This pearl is the most expensive and the rarest. Because one of this, if they find one, it may pay the whole year. Like one pearl gives a whole year of profit for all of a crew.
Einer der letzten Perlentaucher in Ras Al Khaimah war Mohammed bin Abdullah Al Suwaidi, nachdem die Farm eben auch benannt ist. Und sein Enkel ist es, der bis heute das Erbe der Perlentaucher bewahrt. Und das ist auch tatsächlich die einzige Perlenfarm, die es in dieser Form noch gibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten heute.
Und die ist dann auf dem Wasser, nehme ich an?
Genau, die ist auf dem Wasser in einer wunderschönen Lagune. Man fährt mit dem Boot durch die Mangroven dahin. Im Hintergrund kann man sich wunderschön malerisch vorstellen, die schroffen Gipfel des Haja-Gebirges. Und wirklich allein schon für diese Bootsfahrt im Licht des Sonnenuntergangs lohnt es sich, zu dieser Perlenfarm einen Ausflug zu machen. Mhm. Und ja, vor Ort ist man auf einer schwimmenden Plattform in der Nähe der Farm, wo die Muscheln im Wasser hängen. Und bekommt eben allerhand Spannendes zur Vergangenheit des Perlentauchens in Ras Al Khaimah präsentiert. Ein sehr spannender Ausflug.
Traditionelles Holzboot, sagen wir auch noch dazu. Also nicht irgendwie so ein Tucker-Tucker, sondern so richtig schön was romantisch und traditionelles dann.
Genau, das ist auch so ein ganz traditionelles Boot, mit dem früher auch getaucht wird, mit dem man rausfährt. Und ja, das ist ein sehr, sehr schöner Ausflug, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Mit ein bisschen Abenteuerfeeling, aber eben nicht zu viel.
Ja. Schön, gemütlich, Abenteuer und trotzdem gemütlich dabei.
Ja, familientauglich auch sehr.
Familientauglich, richtig. Hast du noch so eine Empfehlung?
Ja, sehr gerne. Also eine Wüstentour muss natürlich sein, wenn man in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist. Die Rub al-Khali-Wüste heißt sie ja, glaube ich, ist die größte zusammenhängende Sandwüste der Welt, die eben auf der arabischen Halbinsel auch große Teile der Vereinigten Arabischen Emirate.
Mhm. Also und größer als die Sahara dann?
Ja, weiß nicht, wo die Sahara unterbrochen ist, aber man unterschätzt, glaube ich, auch ein bisschen, wie groß die arabische Halbinsel ist. Aber ich habe das recherchiert, von daher...
ich glaube dir das. Ja.
Genau, sie ist auf jeden Fall die Ich glaube, die Sahara hat nämlich sehr, sehr viele Gebirge drin. Also das glaubt man ja gar nicht.
Ich
aber
wollte
so
dich nicht auf die Probe stellen.
Nee, alles gut, aber ich kann das ja erklären. Ja. So in Algerien zum Beispiel oder auch in Marokko, was man gar nicht so weiß, gibt es sehr, sehr viele Schluchten und auch so Tafelberge. Und ja, da haben wir eigentlich schon ziemlich schnell den Sand, der das Ganze nicht verbindet. Mhm. Und dadurch ist das die größte Sandwüste der Welt.
Die größte zusammenhängende Sandwüste.
Zusammenhängende Sandwüste der Welt.
Verstanden.
Genau.
Also, ja, also eine Art Abenteuerspielplatz dann auch wahrscheinlich.
Absolut, genau. Also man kann in der Wüste diverse Dinge tun. Kamel reiten, mit dem Allrad-Jeep über die Dünen brettern, Sandboarden. Ja, groß und klein findet hier auf jeden Fall seine Action.
Nennt man das nicht Dune-Bashing?
Habe ich jetzt
mit
auch
Jeeps
gelernt.
In der Wüste rumreisen?
Ja, ja, diese spektakulären Bilder, wenn die eine Kurve machen, die Düne runter und der Sand in alle Richtungen fliegt.
Hast du das
ja
auch gemacht?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Aber kann man machen. Da gibt es auch ein paar sehr schöne Orte, wo man das eben alles erleben kann. Und das Sonara Camp Al-Wadi ist auf jeden Fall einer dieser sehr, sehr schönen ästhetischen Orte, wo man auch ganz lecker essen kann und auf jeden Fall zum Sonnenuntergang kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Sonnenuntergang in einer Wüste gesehen hast.
Nein.
Okay, ich lege es dir ans Herz, Nein. wenn du mal die Gelegenheit hast, dann mach das, diese Farben verzaubern auf jeden Fall. Das ist sehr magisch.
Ich war auch noch nie in einer Wüste so richtig. Ist die Lüneburger Heide ist keine Wüste, ne?
Ja, müssen wir mal einen Biologen fragen, vielleicht im Klimawandel in den nächsten Jahren ist die Chance da.
Braunkohlerevier hier vor den Toren Kölns, das hat auch was Wüstenmäßiges. Nein, das ist natürlich nicht so romantisch. Stelle ich mir toll vor. Abu Dhabi war ich mal, das war nicht so schön, Dubai nur zum Zwischenstopp, aber habe jetzt viel gelernt und das klingt so, als müsste man da mal hin und das hat niemand so richtig auf dem Zettel bisher, ne?
Ja, tatsächlich. Also das wird sich vielleicht jetzt ein bisschen ändern, weil...
Weil wir drüber gesprochen haben.
Weil wir drüber gesprochen haben, natürlich.
Das heißt, innerhalb der nächsten Jahre wird das auch eine Bling-Bling-Stadt und da kommen die großen Wolkenkratzer. Oder auch nicht. Wären jetzt so wünschen, dass es nicht ganz so trubelig wird.
Ja, wobei ich glaube Ihnen, dass Sie das ganz gut hinkriegen, dass Sie wirklich durch Ihre Natur Leute anlocken, weil da haben Sie eben schon tolle Angebote. Jetzt kommen ein paar Luxushotels hinzu. Das Anantara-Resort, wo ich ja schon drüber gesprochen habe, ist eben eines dieser Neueröffnungen, die auf jeden Fall das Emirat bereichern werden und mehr Leute anlocken und auch einfach einen tollen Urlaub bieten mit dem, was es da drumherum eben alles gibt.
Dann sollten wir irgendwann nochmal über dieses Anantara Resort sprechen. Wir haben ja auch unseren tollen Hotel der Woche Podcast. Wenn da nicht der Platz dafür wäre, dann weiß ich auch nicht.
Ich komme gern wieder.
So, spätestens dann hört ihr die Marie wieder. Wie kommt man eigentlich nach Ras Al Khaimah? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Ras Al Khaimah.
Ras Al Khaimah.
Aber ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Muss ich natürlich auch zugeben. Ja. Aber so glaube ich.
Zwei Blinde sprechen vom Sehen. Wie kommt man da hin? Ja.
Ich bin nach Dubai geflogen. Also es gibt auch in Rak einen internationalen Flughafen. Ich weiß gar nicht, ob der direkt aus Deutschland angeflogen wird. Aber wir haben eigentlich mit Etihad und Emirates und dadurch Abu Dhabi und Dubai zwei Flughäfen, die ja 7-mal gefühlt am Tag von jedem deutschen Flughafen angeflogen werden. Und von Dubai habe ich, glaube ich, eine gute Stunde gebraucht mit dem Auto Richtung Norden. Von Abu Dhabi ist es dann vielleicht noch eine länger, aber man kommt da sehr gut hin und ja, ist da sehr schnell. 6 Stunden und man ist da.
Ab nach Rak.
Und
also.
Es scheint die Sonne fast das ganze Jahr. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön im Winter.
Es gibt auch Meer, es gibt eine Küste, es ist nicht nur Wüste, aber man hat eben auch das. Und man kann, wenn man ein bisschen Wind haben möchte, mit der Zipline 3 Kilometer
Absolut.
Über den Canyon fliegen.
Strandurlaub mit Abenteuerfaktor würde ich das bezeichnen,
wir
was man.
Sollten dieses
kann.
Lustige Video auch irgendwie mal teilen bei Reisen exklusiv. Da geht Jenny nochmal in Verhandlungen mit dir.
Ja? Das, ich bin bereit dazu.
Marie, vielen Dank und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast abonniert, freuen wir uns. Glocke drücken, gefällt mir drücken, Folgen drücken, was man auch immer drücken kann. Wie gesagt, Hauptsache drückt, sage ich immer und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön.